So, auch von mir herzlich willkommen, auch unsere YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und ich habe heute wieder eine richtig tiefe Message für euch. Und die heißt jetzt schon und noch nicht. Und ich will erstmal beten. Herr, ich bete, dass du durch meine Worte Klarheit schaffst in den Herzen und in dem Verstand von jedem, der hier zuhört. Und dass das Ergebnis davon sein wird, dass tiefes Verständnis und Frieden folgt. Und ich danke dir, dass du mir hilfst, die Worte richtig rüberzubringen. Amen. Christel sagt immer, wenn man weiß, wie die Schulstunde heißt, dann weiß man auch, was man zu tun hat, wie man sich zu verhalten hat oder wie man an die Sache rangeht. Und wenn du etwas verstehst, wenn du auch verstehst, in was für einem Prozess du drin bist, dann kannst du es leichter ertragen. Wenn du eine falsche Vorstellung oder eine falsche Auffassung davon hast, was du gerade durchmachst, dann kannst du auf die Idee kommen, Gott will mich strafen oder er ist gar nicht da oder ich bin ihm egal und schon entfernst du dich von ihm. Wenn du aber weißt, was für Prozesse er mit dir durchgehen will, dann ist deine Liebe zu ihm nicht beeinträchtigt. Und über den Prozess, in dem wir alle drin stecken, egal wer, jeder steckt da drin, über den will ich heute reden. Vorher will ich mal, als Einführung will ich mal euch eine kleine Gedanken mitgeben. Und zwar, wir haben schon oft über die neue Schöpfung geredet und diese neue geistliche Realität, die wir haben, seit wir wiedergeboren sind, was für jeden wiedergeborenen Christen gilt. Und wisst ihr, dass Gott umgezogen ist? Ja, der hat früher in einer Holzkiste gewohnt, ja, und jetzt wohnt er in mir. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwo anders wohnt, aber in mir wohnt er auf jeden Fall. Ah, in dir auch. Okay. Schön. Ja, also der ist umgezogen. Und was für ein genialer Plan. Ja, früher war seine Präsenz in der Bundeslade, heute ist sie in uns. Kann man ja fast nicht mit dem Verstand erfassen. Oder wahrscheinlich kann man es gar nicht mit dem Verstand erfassen. Aber es ist eine geistliche Realität. Kennt ihr Christen, die richtig blöde Querköpfe sind? Und auch in denen wohnt er. Wie kann man das denn verstehen? Allein schon an dieser Diskrepanz, ja, da verzweifeln wir manchmal. Wir denken, hey, der hat doch auch den Geist und trotzdem ist das so ein Idiot. Ja. Das denke ich natürlich nur insgeheim und niemals öffentlich, aber das tut ihr ja auch. Also diese Diskrepanz, und über die will ich heute reden. Und Paulus hat wahrscheinlich wie kein anderer verstanden, worum es in dem Leben eines Christen geht. Das Leben eines Christen ist der Prozess zu lernen, was man bereits ist. Wir sind schon etwas, was wir im Alltag nicht erleben. Wir sind einerseits perfekt, heilig, gerecht und andererseits können wir noch ungerecht handeln. Wie kann das sein? Oder was denkt Gott darüber? Was sagt er denn dazu? Ja. Aber bevor wir über diesen Lernprozess reden, müssen wir erstmal klarstellen, was Gott bei unserer Wiedergeburt schon mal alles getan hat. Ich habe da schon mal eine längere Predigt drüber gemacht, was geschah bei deiner Wiedergeburt. Und da bin ich durch diese einzelnen Punkte durchgegangen. Das mache ich jetzt ein bisschen kürzer, aber wir sollten es uns noch mal kurz rekapitulieren. Also unser Kernvers ist natürlich, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Neues ist geworden. Und das ist nicht irgendwie eine vage Hoffnung, das ist eine Realität. Eine unsichtbare Realität, aber die höhere Realität als das, was wir mit unseren Augen sehen. Die wichtigsten Elemente unserer Persönlichkeit sind bei dieser Neuschöpfung ausgetauscht worden. Unsere alte Person ist nicht optimiert worden oder irgendwie um 23,5% verbessert worden, sondern es hat einen Komplettaustausch stattgefunden. Auto ist kaputt, Motorschaden, wird nicht repariert, du kriegst einen neuen Motor da rein. Ja, kompletter Austausch, komplett neu. So, und welche Elemente unserer Persönlichkeit sind ausgetauscht worden? Der alte Mensch, der ist nämlich tot. Ich wollte mir einen Sarg zimmern und dann hier aus dem Sarg heraus predigen, dass ihr alle seht, der alte Mensch ist tot. Sie hat es verhindert. Ja. Einfach um zu zeigen, aus dieser Position heraus leben wir jetzt, aus der Position des Todes des alten Menschen. Ich habe auch mit KI ein Bild von mir generiert, wo ich 95 bin. Ja, also, aber alles das lasse ich sein, weil meine weise Frau da ein Stoppschild mir hingehalten hat. Aber stellt euch das mal vor, ich wäre hier im Sarg, der alte Mensch ist tot und es predigt jetzt der neue Kai. Den anderen kennt ihr ja sowieso gar nicht. Christus lebt in mir und in 1, 2, 3 von euch auch, habe ich gehört vorhin. Lebt er noch in irgendjemand, in wem er noch lebt, der streckt mal bitte. Ach so, dann habe ich da, ja, Volker nicht, okay. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Er hat uns ausgestattet mit der Weisheit, mit dem Wissen, mit der Tiefe dessen, was unser Verstand gar nicht erfassen kann. Das hat er uns gegeben. Und jetzt ein wichtiger Punkt, da gehe ich jetzt gleich noch ein bisschen drauf ein. Gott hat unser steinernes Herz ausgetauscht gegen ein fleischernes Herz. Ein steinernes Herz ist ein unempfindsames, hartes, eins, das keine Mitgefühl, keine Empathie hat, gegen ein fleischernes Herz. Das ist eins, das warm ist, Erbarmen hat, Mitgefühl hat. Das ist der Austausch, da hat ein Austausch stattgefunden. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, weil es gibt wieder mal Lehren über das Herz, die das total ignorieren. Und ich will nicht, dass ihr in die falsche Richtung galoppiert, deswegen muss ich da ein paar Worte zu sagen. Wir sind heilig geworden. Auch dazu muss ich gleich noch was sagen, weil es gibt immer wieder so Moden wie Heiligungsseminare, wo dann behauptet wird, dass wir von Natur oder als wiedergeborene Christen doch nicht heilig sind, sondern wir müssen erst noch was tun. Das sind Zusatzlehren. Die bringen uns in eine falsche Richtung. Und wir sind gerecht. Das heißt, unsere ganze Vergangenheit, unsere Sünden sind für Gott endgültig erledigt. Als hätte sie es nie gegeben. Das ist die Realität, in der wir leben. Unsere Biografie, unsere Herkunft, unsere Geschichte spielt keine Rolle mehr. Es fällt uns manchmal schwer zu sagen, okay, das war früher so, aber ich bin da nicht mehr. Dafür braucht man einen gewissen Mut und eine gewisse Kühnheit, das zu sagen. Aber es ist die Realität. Und um all diese Dinge, die hier aufgezählt sind, müssen wir uns nicht bemühen. Die sind uns geschenkt worden. Auch da haben wir oftmals ein Problem, Geschenke anzunehmen, und das ist auch eine Hürde auf dem Weg zu dem neuen Menschen. Aber wenn wir das alles als Geschenke wirklich annehmen können, dann ist die Grundvoraussetzung für eine Veränderung geschaffen. Wir können nämlich sagen, ich bin von dieser Last befreit, den alten Menschen verändern zu müssen. Ich bin was ganz anderes, ich bin was Neues. Und aus der Position heraus kann ich an meinen Verhaltensweisen arbeiten. Das ist sozusagen der große Vorschuss, den Gott uns gegeben hat, damit wir dieses neue Leben wirklich leben können. Weil wir das aber in unserem Alltag nicht regelmäßig erleben oder manchmal sogar das Gegenteil erleben, gibt es Christen, die daran zweifeln, dass das eine Realität ist. Und die sagen dann, ich mache andere Erfahrungen, das, was in der Bibel steht, ja, lese ich, aber ich mache andere Erfahrungen, und sie bewerten dann ihre Erfahrungen höher als die geistlichen Realitäten. Das nennt man fleischliches Christsein. Wenn du deine Erfahrungen über die Realitäten der Bibel setzt, das, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, höher bewertest als das, was die Bibel sagt, dann nennt die Bibel das fleischliches Christsein. Das sind Christen, aber fleischlich. Wir brauchen die Balance. Einerseits müssen wir wissen und gewiss sein, dass diese geistlichen Realitäten die höhere Realität sind. Und andererseits müssen wir zugeben, dass wir nicht vollkommen sind. Wir können jetzt nicht sagen, das ist alles in mir perfekt. Dann ist es ganz offensichtlich nicht. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir leben. Man kann eben auf der einen Seite vom Pferd fallen und sagen, diese geistlichen Realitäten, die stehen da zwar, aber das ist, in Wirklichkeit funktioniert das gar nicht. Oder auf der anderen Seite kannst du überspirituell geistlich sein und sagen, ich habe das alles, das andere interessiert mich nicht mehr. Versteht ihr diesen Prozess oder diese Spannung, in der wir uns da bewegen? Wir sind eine neue Schöpfung und wir leben noch in demselben Körper, aber unsere Seele, die hinkt hinterher. Die muss erst noch lernen, wie das Leben des neuen Menschen wirklich ist. Das ist so, als ob du auf deine Festplatte ein neues Betriebssystem drauf hast und da ist noch Datenmüll drauf und der versucht immer, dein neues Betriebssystem zum Absturz zu bringen. So für Techie-Guys, ja, so für Thomas oder so. Ja. Aber der Riesenunterschied, und dieser Vers, der hat mich mal so getroffen, ja, der Riesenunterschied ist, dass wir eine andere Handlungsmöglichkeit haben als vorher, die wir vorher nicht hatten. Und das steht hier in Römer 8, 12. Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Wenn wir nicht aufpassen, leben wir automatisch danach, gewohnheitsmäßig, so wie wir immer gelebt haben, aber wir sind dem nicht mehr verpflichtet. Wir haben neue Optionen, wir haben Handlungsspielraum, wir können anders, wenn wir uns danach ausrichten. Wir sind bereits tot für die Sünde, aber wir müssen lernen, das für uns vollkommen zu akzeptieren, das im Alltag auszuleben. Wir sind bereits heilig, aber wir müssen lernen, in dieser Heiligkeit zu wandeln. Die Heiligungsseminare, die versuchen dann, uns zu erzählen, dass wir eigentlich noch gar nicht geheiligt sind. Ja? Das stimmt aber nicht. Wir sind geheiligt, nur wir haben es noch nicht in echtes Leben umgesetzt. Also ich kann es euch beweisen, dass wir schon heilig sind. Ich habe es jetzt nicht, um es an die Wand zu werfen, aber in Epheser 4, 24 steht das. Und den neuen Menschen, also ihr habt den neuen Menschen angezogen, den Gott entsprechend geschaffen ist, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dem wollen wir noch was hinzufügen. Also es ist immer so eine Sache, wenn du jetzt dem, was Gott schon getan hat, etwas hinzufügen willst, dann machst du das Werk von Jesus in gewisser Weise unwirksam. Genauso ist es mit dem Herz. Also dieses Buch, das gerade in Mode ist, das ignoriert die wichtigste Aussage über das Herz, dass es nämlich ausgetauscht worden ist. So wie unser Geist ausgetauscht worden ist, wir einen komplett neuen Geist bekommen haben, so ist auch unser Herz ausgetauscht. Und wenn wir das ignorieren, und darüber dann ein ganzes Buch schreiben, wie wir unser Herz optimieren müssen, dann kann das kein gutes Ergebnis haben. Wir müssen den Zustand unseres Herzens nicht analysieren und es dann versuchen, in optimaleren Zustand zu bringen. Das lesen wir nirgendwo in der Bibel. Da gibt es keine Anweisung dafür. Wir lesen nur in Sprüche 4, dass wir unser Herz bewahren sollen. Bewahren. Das heißt, anders als beim Geist, der ist versiegelt, der ist unkaputtbar in uns, anders als der Geist ist unser Herz, ich sag mal, anfällig oder könnte schaden, verletzbar. Ja. Und wir sollen darauf achten, dass das, was Gott Neues in uns hineingelegt hat, dass das rein bleibt. Es kann verdorben werden durch Geschwätz, durch Neid, Selbstsucht, was habe ich hier noch für schöne Sachen, die wir alle nicht kennen, Unvergebenheit, Neid, habe ich schon gesagt, ja. Dadurch kann das Herz verdorben werden. Und davor warnt uns die Bibel. Wir sollen das, was Gott uns an wunderbarem, reinem Herz gegeben hat, bewahren. Aber diese negativen Eigenschaften gehören ohnehin zum alten Mensch, den wir ablegen sollten. Der ist tot. Ja. Also wir leben in diesem Spannungsfeld von wir sind schon und wir haben es noch nicht ganz. Aber das ist keine Schwäche. Das ist, Gott weiß, dass wir das in unserem jetzigen Zustand nicht perfekt leben können. Und deswegen sollen wir uns darüber keine Sorgen machen, dass wir noch nicht perfekt sind. Das weiß er, deswegen gibt es die Gnade, deswegen gibt es Vergebung, deswegen gibt es, hat Gott so eine lange Nachsicht mit uns. Was wir nur nicht machen dürfen, sollten, ja, ist auf der Stelle stehen bleiben und in Traditionen erstarren. Wenn wir auf dem Weg sind, das, was an geistlicher Realität schon da ist, zu realisieren, dann ist alles in Ordnung. Ja. Wenn wir aber nur starr Rituale einhalten und es keine Entwicklung, keine Vorwärtsentwicklung gibt, das ist schlecht. Das ist nicht die Art von Christsein, die Gott sich von uns wünscht. Christsein ist eben kein Platz, sondern ein Weg. Ja? Das ist auch ein Zitat von der besten Ehefrau der Welt. Ja? Wir haben nicht bei der Wiedergeburt was gekriegt und darauf sitzen wir jetzt. Wieso? Wir haben jetzt da, was weiß ich, eine Tonne Schätze gekriegt, da setzen wir uns drauf und da bleiben wir sitzen bis ans Ende unserer Tage. So hat Gott sich das nicht gedacht, sondern es ist ein Weg. Ja? Die Wiedergeburt ist der Startpunkt auf dem Weg, dass wir in die Fülle dessen, was Gott für uns hat, hineinkommen. Dadurch, dass wir geistlich bereits total verändert sind, hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, den alten Menschen vollkommen hinter uns zu lassen. Wir können das. Wir können vorangehen. Ich weiß nicht, ob man es 100% schaffen kann in einem Leben oder in unserem Leben, aber wir können es sehr weitgehend schaffen. Und da gibt es graduelle Unterschiede. Man kann diese Möglichkeit voranzukommen ergreifen oder man kann auf der Stelle stehen bleiben. Das ist eine Entscheidungssache. Jeder Mensch kann sich dafür entscheiden oder dagegen. Man kann sich fragen, oder ich habe mich gefragt, warum hat Gott das eigentlich nicht so eingerichtet, dass wir bei der Wiedergeburt in so einen perfekten Zustand hineinkatapultiert werden? Und da fiel mir das wieder ein, wie er das mit dem gelobten Land gemacht hat. Er hat gesagt, das ist euer gelobtes Land. Aber er hat nicht alle Feinde daraus geräumt und gesagt, jetzt zieht da mal munter ein und breitet euch aus, sondern hat gesagt, ihr müsst jede Stadt speziell erobern. Und ich sage euch jeweils, wenn die Situation kommt, wie ihr das machen sollt. So ist es für uns auch. Er hat uns gesagt, okay, da geht's lang, das ist euer gelobtes Land, das ist das, was ich für euch habe, ihr müsst es erobern. Warum macht er das? Ich glaube, er macht das, weil er Gemeinschaft mit uns möchte. Stellt euch vor, das Volk Israel geht über den Jordan und da ist alles leer, überall wachsen die Früchte und das Gemüse und die Trauben und die Kühe halten ihr Euter hin und so weiter. Ja. Meint ihr, dass die Israeliten dann gesagt hätten, wir brauchen unbedingt Gott? Dann sagen die, uns geht's gut, wir haben alles, was wir brauchen keinen Gott. Und genauso wären wir wahrscheinlich auch drauf. Er möchte Beziehung mit uns und deswegen wäre ohne Widerstand und ohne, oder wenn wir es aus eigener Kraft schaffen könnten, wäre die Beziehung wahrscheinlich ganz anders oder gar nicht da. Vielleicht Dankbarkeit, aber Gott möchte wirklich Schritt für Schritt für Schritt mit uns gehen. Und dass wir das alles mit ihm teilen und mit ihm zusammen durchleben. Und zwar mit seiner Kraft. Und das muss ich auch erst noch lernen. Wie man das wirklich macht, aus seiner Kraft zu leben. Aber Gott möchte, dass wir diesen Weg zur Fülle mit seiner Hilfe gehen. So, was müssen wir als reife Christen neu lernen? Da habe ich jetzt eine lange Liste. Da könnt ihr jetzt eure Ohren spitzen. Ich habe die auch hier einfach, dass ihr das so mitlesen könnt, schon mal als Vorgriff, aber bleibt mal dabei, was ich jeweils erzähle. Ja. Also, der erste Punkt. Gottes Aussagen über unsere Identität wirklich glauben. Ihm wirklich glauben, was er über uns sagt. Wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, was wir für wer wir sind und so weiter. Wir definieren uns durch Beruf, durch Biografie, durch Lebensumstände und so weiter. Und Gott sagt, das ist alles unwichtig. Ich könnte jetzt meine Schlüsselerlebnis dazu erzählen. Soll ich das eben machen? Was sagst du? In Colorado, wo sie sich nicht, ja, als ich mit Christa zusammen zum zweiten Jahr nach Colorado geflogen bin, da haben sie gerade das neue Gebäude gebaut. Und wir hatten die Erfahrung gemacht aus dem alten Gebäude, dass die da eine Klimaanlage haben, die zieht dir das Toupet vom Kopf und da drin ist es so saukalt und die Luft ist so trocken, dass du da rauskommst wie so ein gefriergetrocknetes Hähnchen. Ne? Und da haben wir euch gesagt, das kann man besser machen. Und ich als großer Experte für Bauphysik und Baubiologie habe dann mit dem Bauleiter Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ich bin der Superexperte aus Europa. So ungefähr jedenfalls, mit der Haltung. Ich charakterisiere meine Haltung. Ja. Und ich könnte euch helfen, ein besseres Ergebnis und weniger Kosten, nicht so viel Strom und so weiter. Und naja. Die haben natürlich nicht mal geantwortet. Und die haben sich gedacht, so ein Klugscheißer aus Europa, der hat uns gerade noch gefehlt. Und das war für mich echt ein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich nämlich verstanden, da hat es keinen interessiert, was ich drauf habe, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich für ein Experte bin oder so. Die hat nur interessiert, wer bin ich in Christus? Und dann habe ich da irgendwie gedacht, okay, das reicht. Wenn ich weiß, wer ich in Christus bin, das reicht. Ich brauche keine andere Identität. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht noch hier noch einen Titel und hier so, was weiß ich, so Abzeichen und so weiter. Nee, es reicht. Das reicht. Wenn ich weiß, dass ich ein Sohn Gottes bin, ein geliebter Sohn Gottes, das reicht. Mehr Identität brauche ich nicht. So viel zu dem Thema, also Identität. Ich könnte noch einiges, aber das ist ja auch nur eine Übersicht. Über jedes einzelne Thema kann man viel sagen. Und wir haben jetzt ja gerade die Workshops gemacht, da haben wir zum Beispiel über das Denken erneuern, ausführlich geredet, wie wir das tun. Ich sage nur so viel, Gedanken müssen kontrolliert werden. Wir sollen nicht jeden Gedanken einfach in unserem Kopf herumgaloppieren lassen, sondern wir sollen die Gedanken, die nicht der Bibel entsprechen, gefangen nehmen. Das habe ich dann im Workshop recht bildlich gemacht. Ich habe eine Polizeimütze und hier hängt noch mein Sheriff-Stern. Und dann bin ich mal so durch die Reihen gegangen und habe mal geguckt, was es hier so an illegalen Gedanken gibt. Die habe ich dann festgenommen. Das hat Spaß gemacht. Hier muss ich noch einen kleinen, noch mal kurz auf dieses Buch, das heute so gerade so in der Mode ist, kurz noch mal eingehen. Und zwar sagt der Autor: Warum glauben wir, alles ließe sich beheben, indem wir unseren Kopf aufräumen, anstatt die Wahrheit zu akzeptieren, dass alles im Herzen anfängt, welches wiederum das Gehirn beeinflusst oder sogar verändert? Dagegen setze ich Römer 12, 2. Ich weiß nicht, habe ich das als. Nee. Okay, da steht nämlich, erneuert euer Denken. Und da steht nirgendwo, arbeite an deinem Herz, damit du das Richtige denkst. Es ist umgekehrt. Du sollst dein Denken erneuern und das verändert dein Herz. Ja, es steht nirgendwo, oder sagt mir jemand in der Bibelstelle, wo steht, veränder dein Herz, damit du Gott näher kommst oder so. Das steht nirgendwo. Aber hier haben wir eine ganz klare Anweisung, wir sollen unser Denken erneuern. Also in diesem Buch wird etwas gesagt, also wird ja verspottet, dass Römer 12, 2 irgendwie so propagiert wird in Christenkreisen. Dabei ist das genau richtig. Wir sollen unser Denken erneuern. Das ist hier eine klare Anweisung. Also Leute, wenn ihr das Buch lest, entweder ihr lest es gar nicht oder wenn ihr es lest, dann lest es bitte mit Verstand und mit Unterscheidungsvermögen und lasst euch nicht von irgendeinem Hype mitziehen. dann müssen wir Dinge verlernen. Wir müssen verlernen, unabhängig zu sein. Das größte Ziel eines natürlichen Menschen ist es, unabhängig zu sein. So viel Geld zu haben, dass du Sicherheit hast, vermeintliche Sicherheit hast, dass du nie wieder arbeiten musst, dass du vor jeder Krise geschützt bist und so weiter. Ja, das ist das größte Ziel für den natürlichen Menschen. Und Gott will genau das Gegenteil von uns. Der will, dass wir von ihm abhängig sind. Und das zu verlernen oder dieses unabhängig sein wollen aufzugeben, quasi niederzulegen und zu sagen, okay, ich erkenne an, du bist die Quelle des Lebens. Ich als Rebe kann mich als Weinstock nicht selbstständig machen. Oder ich als Weinstock kann mich nicht von der Rebe selbstständig machen. Es gibt keine selbstständigen Reben. Es gibt nur welche, die am Weinstock hängen. Oder ist euch auf der Straße mal kürzlich eine begegnet? Und wir müssen das Leistungsdenken verlernen. Ist auch eine harte Nummer für uns. Wir werden von Kindheit an drauf trainiert. Wenn wir leisten, sind wir akzeptiert. Wenn wir leisten, sind wir geliebt. Wenn wir leisten, kommen wir voran. Und Gott sagt, du kannst dem allem, was ich dir geschenkt habe, nichts hinzufügen durch deine Leistung. Und diese Zusatzlehren, wie an deinem Herz rumwurschteln oder heiligen und so, das sind Zusatzlehren, die aus diesem Leistungsdenken herauskommen. Ich muss noch dem doch was hinzufügen. Und durch solche Dinge machst du das Werk von Christus umsonst, überflüssig. Das ist eine gefährliche Sache. Der nächste Punkt. Lernen, den alten Menschen täglich sterben zu lassen. Also das Kreuz auf sich nehmen, was heißt das? Das heißt, dem alten Menschen täglich zu sagen, dass er tot ist. Der will immer wieder irgendwelche, oder der es gibt Einflüsse oder Gedanken oder Verhaltensmuster aus dem alten Leben, das wir vor unserer Wiedergeburt hatten, das zurück will. Ja, das ist wie so eine Rückstellkraft, die immer wieder, wie so eine Feder, die wieder zurück will. Und wir müssen dem immer wieder sagen, du hast keine Macht mehr über mich, du bist tot. Das bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen. So mit Christus am Kreuz gestorben zu sein, das Kreuz täglich auf sich nehmen, heißt, wir widerstehen dem und wir sagen immer wieder, nein, so nicht. Ich bin nicht mehr wie der alte Mensch. Der gehört nicht mehr zu mir. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe eine neue Identität. Das ist kein einmaliger Akt. Das ist im Grunde bezeichnet die Bibel das als den guten Kampf des Glaubens, den wir alle kämpfen müssen. Dann auf die sanfte Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Der ist nämlich nicht laut. Das Fleisch ist laut und brüllt manchmal und der Geist ist leise. Die sanfte, leise Stimme des Geistes. Darauf zu hören. Dafür muss man in die Ruhe kommen. Ich finde das immer so toll, wenn wir hier am Ende von so einem Bibelschultag machen wir ja immer unser Hören auf den Heiligen Geist und dann ist Stille. Und du brauchst diese Stille. Du brauchst diese Stille, um seine Stimme zu hören. Du musst andere Sachen abschalten. Du kannst nicht mitten im Chaos, gut, manchmal kannst du es auch, aber wenn du wirklich dir Zeit nehmen willst mit dem Heiligen Geist, muss still sein. Dürfen keine Ablenkungen da sein. Und dann kannst du fragen, Herr, was willst du jetzt von mir? Und dann kannst du auch hören, wir leben ja nicht mehr als wiedergeborene Christen, nicht mehr nach starren Regeln. Dann kannst du hören, was dran ist. Dann kannst du hören, wie viel soll ich geben? Wohin soll ich geben? Dann kannst du hören, braucht jemand meinen Zuspruch, ein Wort von mir oder ähnliches. Dafür braucht es Stille und einen gewissen Rückzug. Der nächste Punkt ist, die Gnade wirklich ernst nehmen. Vergebung muss jeder für sich ganz persönlich annehmen. Jeder muss für sich ganz persönlich annehmen, dass ihm vergeben ist. Ich erzähle euch, was mein Schlüsselerlebnis war. Ich habe mal diese Geschichte gelesen von Jesus, wie er da dem Hohepriester vorgeführt wird. Und dann kommt es zu dieser Szene, wo neben ihm der Barabbas steht Und Pilatus sagt, und wen sollen wir kreuzigen, wen soll ich freilassen? Und die Menge schreit, kreuzigt Jesus! Und Barabbas, stell dir vor, du bist an der Stelle von Barabbas und du weißt, du hast was auf dem Kerbholz. Du weißt, du hast was auf dem Kerbholz. Und du wirst freigesprochen. Stell dir das mal vor. Und das, was mich noch so getroffen hat, ist, als ich dann gesehen habe, was heißt denn Barabbas? Das heißt der Sohn des Vaters. Ich bin der Sohn des Vaters. Gott nennt mich seinen Sohn und er hat mich begnadigt. Ja, und wenn du das verstanden hast, dann wirst du nicht mehr mit Schuldgefühlen rumlaufen. Dann weißt du, dir ist vergeben. Von ganz höchster, allerhöchster Instanz hast du das Siegel, du bist ohne Schuld. Obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. Und daraus entsteht eine tiefe Dankbarkeit. Das heißt es, Gnade wirklich ernst zu nehmen. Ich weiß, mir ist vergeben. Mir ist wirklich vergeben. Und wenn ich heute Mist baue und ich weiß, das war jetzt falsch, dann weiß ich, es ist mir vergeben. Ich laufe nicht mehr mit Schuldgefühlen rum. Ich laufe nicht mehr depressiv oder entferne mich von Gott, weil ich jetzt weiß, jetzt steht was zwischen uns. Nee. Ich kann sofort wieder zu ihm gehen. So wichtig. Und dann der letzte Punkt, geistliche Handlungsweisen. Geistliche Handlungsweisen heißt, wir reagieren nicht mehr aus Emotionen oder Automatismen, sondern wir reagieren auf das, was uns begegnet im Leben, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Auf Aggression antworten wir mit Liebe. Wir lieben unsere Feinde. Ich meine, ich bin auch noch im Lernprozess. Ja? Also ich kann mir so manche Leute vorstellen, da fällt es mir richtig schwer. Also ich sage nur Merz oder Reichenegg oder so, da fällt es mir schwer. Aber ich weiß, ich muss das und ich lerne das auch. Ja? Ich versuche das immer zu trennen. Der Geist, der hinter den Leuten ist und die Person, dann fällt es mir leichter. Aber jedenfalls, wir sollen unsere Feinde lieben. Auf Mangel sollen wir mit Geben antworten. Das ist total gegen unsere Intuition, aber das ist eine geistliche Handlungsweise. Auf Unrecht nicht reagieren, wenn uns Unrecht zugefügt wird, nicht reagieren, sondern es Gott überlassen. Er sagt nämlich, er wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Oder zum Beispiel Worte nicht mehr als Peitsche oder Dachlatte zu verwenden, sondern als Salbe. Zu kontrollieren, was du sagst und aus Liebe heraus Dinge zu sagen. Und all das und noch viele andere Sachen wahrscheinlich können wir jetzt, weil wir Christus in uns haben. Wir haben eben diese neue Handlungsoption, die wir vorher nicht hatten. Und jedes Mal, wenn wir uns dazu entscheiden, geistlich zu handeln, dann fügen wir dem Reich der Finsternis Schaden zu. Das ist geistliche Kampfführung. Geistlich zu handeln ist geistliche Kampfführung. Es ist Kampf gegen das Reich der Finsternis. Das ist der Kern der geistlichen Kampfführung. Geistliche Kampfführung hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie den starken Mann über einer Stadt ausmacht und dann auf den Turm steigt und von oben herab auf ihn irgendeinen Schofar bläst. Das ist alles Hokuspokus. Das ist geistliche Kampfführung. Geistliche Handlungsweisen sind geistliche Kampfführung. Das große Ziel in uns ist, Christus sichtbar zu machen. Es geht bei all dem nicht darum, uns selber zu verbessern, zu optimieren oder sowas. Es geht darum, aus dem Weg zu gehen. Es geht darum, aus dem Weg zu gehen, dass der Geist in uns, durch uns, in uns arbeiten kann. Dass er nicht mehr hängen bleibt an deinen persönlichen Widerhaken, sondern dass er freien Durchgang hat durch dein Wesen. Darum geht es. Und wenn wir das schaffen, mehr und mehr aus dem Weg zu gehen, dass der Geist ungefiltert durch uns durch kann, möglichst, ja, dann sind wir Licht und Salz. Dann sind wir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn wir das alles verstehen, wie Gott das so, was Gott von uns eigentlich erwartet, wo wir hin sollen, dann können wir auch innerlich entspannen. Dann können wir sagen, okay, ich weiß, das ist die Schulstunde, so, darum geht's. Und Gott, du hilfst mir. Es ist, ich will und du hilfst mir, das zu vollbringen. Das ist sein Versprechen in Philipper 2. Da sagt er, er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Also es ist nicht aus uns selber heraus, aber er gibt uns diesen Rückenwind. In dem Prozess drin zu stecken, in dem wir alle hier drin stecken, ist kein Makel, ist keine Schwäche. Jeder steckt da drin. Der größte Prediger der Welt steckt da auch drin. Jeder steckt da drin. Wir können beklagen, dass wir noch nicht perfekt sind oder dass es so schwierig ist. Oder wir können einfach sagen, okay, ich gehe weiter in den Prozess. Ich mache weiter. Ich gehe weiter voran. Ich setze mich dem aus. Ich lasse mir ja vom Heiligen Geist zeigen, wo ich noch Ecken und Kanten habe, die da nicht hingehören, wo ich selber noch im Weg stehe. Ja. Und wenn wir auf dem Weg weitergehen, dann kriegen wir einen doppelten Lohn. Der eine Lohn ist eine tiefe Befriedigung und eine Freude in unserem Leben hier und jetzt und eine im Millennium oder in Ewigkeit, wo wir dafür belohnt werden, dass wir Gott ernster genommen haben als unsere eigenen Befindlichkeiten. Dafür werden wir belohnt werden. Denkt dran, dass wir wissen, wie die Schulstunde heißt. Und zum Schluss einfach dieser Satz. Wir sind nicht mehr, was wir waren. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist wirklich vergangen. Neues ist geworden und ist am Werden. Amen.